Ich möchte das Thema der Predigt nennen. Es soll lauten: fünf außergewöhnliche Ereignisse bei Jesu Tod und Auferstehung. Und diese Predigt, die möchte ich unter ein Wort stellen, und das erhoffe ich mir heute am Ende der Predigt. Und zwar ist es das Gebet des Paulus, das er in seinem Brief an die Epheser aufschreibt. Und es klingt wie folgt. Ab Kapitel 1, Vers 15 aus dem Epheserbrief heißt es: Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Und jetzt kommt das Gebet, das, was Paulus für die Gemeinde in Ephesus betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Kurz zusammengefasst sagt Paulus hier: Ich bete darum, dass ihr das Heil, das Evangelium immer tiefer und mehr versteht. Und wenn man mit einer Botschaft zu Ostern oder Weihnachten dran ist, dann steht man immer an dieser Herausforderung: Wie kann ich es den Menschen von einer Seite nahe bringen oder auch beleuchten aus einer Perspektive, dass dieses Wunder neu wichtig wird? Und darum geht es mir heute eigentlich. Und das Heil, das, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat, und die Auferstehung, es lohnt sich, darüber nachzudenken, ohne darüber nachzudenken, was soll ich jetzt tun? Verstehen wir das? Es lohnt sich einfach, darüber nachzudenken, über diesen Herrn und Heiland, der alles für uns gegeben hat, ohne mit dem Gedanken ranzugehen, was kann ich danach tun? Damit werden wir automatisch konfrontiert. Und ich möchte, um dieses Wunder der Erlösung nochmal neu wichtig zu machen, möchte ich uns fünf außergewöhnliche Ereignisse bei Jesu Tod und Auferstehung nennen. Erstens, Jesu zurückgehaltene Macht. Wir lesen uns die Stelle aus dem Johannesevangelium, Kapitel 18, Vers 3 bis 6. Johannes, Kapitel 18, Vers 3 bis 6. Jesus befindet sich hier im Garten Gethsemane, die Soldaten kommen, und dann heißt es: Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Diese Szene macht sehr deutlich, dass Jesus, der gefangen genommen werden sollte, mächtiger war als die Soldaten, die ihn gefangen nehmen wollten. Er stand über den Soldaten. Er hat sich vorgestellt mit dem Namen, mit dem Gott sich schon dem Volk Israel vorgestellt hat, hat gesagt: Ich bin's. Und als er dieses ausspricht, wichen die Soldaten zurück und fielen zu Boden. Diese Szene macht deshalb deutlich, dass Jesus sich selbst ausgeliefert hat. Nicht die Soldaten ihn gefangen genommen haben, sondern er hat sich selbst ausgeliefert. Wir können davon ausgehen, dass nicht hier etwas schiefgelaufen ist, dass die Jünger und Jesus mal einen Augenblick nicht aufgepasst haben und deswegen die Soldaten ihn jetzt schnappen konnten. Nein, Jesus, er wollte es. Er hat sich selbst ausgeliefert. Und dieses Geschehen zeigt einfach, dass Jesus über den Soldaten stand, sich aber ausgeliefert hat. Es ist wie mit einem Vater, der mit den Kindern Fangen spielt. Und die Kinder haben die Aufgabe, diesen Vater, der eigentlich schneller und stärker ist, ihn zu fangen und zu knebeln und zu fesseln. Der Vater lässt sich irgendwann fangen und lässt sich fesseln. Aber alle wissen genau, dass der Vater, dass es für ihn ein leichtes wäre, sich zu befreien und wieder zu entkommen. Und ähnlich ist es hier auch. Jesus, der Schöpfer der Menschen, er liefert sich selbst aus in die Hände der Geschöpfe. Und das ist eines der am häufigsten vergessenen Eigenschaften Gottes: die zurückgehaltene Macht Gottes. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann beobachten wir das tagtäglich. Denn tagtäglich geschehen Sünden. Tagtäglich vergeht man sich an Gott. Aber er greift nicht ein und verdirbt die Menschen nicht, sondern er hält seine Macht und Autorität zurück. Und er lässt Gnade walten. Und in Jeremia 3, Vers 22 wird das sehr treffend ausgedrückt. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Also dass wir überhaupt noch existieren, das ist die Güte des Herrn. Das ist die Sicht eines Menschen, die Perspektive eines Menschen, der begriffen hat, es ist ein heiliger Gott, der eigentlich das Recht hätte, uns sündige Menschen zu vernichten. Aber dass wir noch existieren, ist die Gnade Gottes. Und das ist hier eine ganz bemerkenswerte Eigenschaft, die Jesus hier auch den Menschen zeigt, seine zurückgehaltene Macht. Diese Macht, die er zurückhält, die äußert sich in dem ganzen Geschehen, was dann auch folgt. Während dem Verhör, während der Geißelung, während der Verspottung, auch während der Kreuzigung. Als die Soldaten gekommen sind, da lesen wir in einem anderen Evangelium, dass die Jünger, einer der Jünger, das Schwert zog und sich verteidigen wollte. Und Jesus antwortet darauf, steck das Schwert wieder weg. Meinst du nicht, ich hätte die Autorität und die Macht, meinen Vater zu bitten? Und er würde 12 Legionen Engel schicken. Das bedeutet, Jesus hätte die Macht, sofort aus dieser ganzen Nummer rauszukommen. Und wenn wir das vor Augen haben, wird es umso bewundernswerter, dass der Herr Jesus trotz dieser Macht, dass er das alles durchgezogen hat. Und deswegen bewundert Paulus das an dem Herrn Jesus und er sagt es in Philipper Kapitel 2, er war gehorsam bis zum Tod. Denn an dieser Stelle wusste er, was auf ihn zukommt, aber man hätte auch sagen können, gut, dann liefere ich mich erstmal aus, mal gucken, wie schlimm es wird. Dann kam die Verspottung. Er hätte immer noch sagen können, Vater, hol mich heraus. Und er hätte 12 Legionen Engel geschickt. Dann kam die Geißelung und wir wissen das, wir hatten das schon öfter hier vorgestellt bekommen, dass das Peitschen waren, die das ganze Fleisch am Rücken zerfetzt haben. Und das war unwahrscheinlich schmerzhaft. Und auch hier hätte Jesus nach jedem Peitschenhieb sagen können, Vater, erlöse mich, denn er war unschuldig. Dann ging es weiter und wir haben es am Freitag gehört in der Predigt, dass eine Dornenkrone aufgesetzt war und diese Dornen, die waren lang. Die wurden auf seinen Kopf gesteckt und dann heißt es, man hat mit einem Rohr darauf geschlagen, dass sich die Dornenkrone in sein Haupt eingefangen hat. Wir müssen uns vorstellen, dass jedes Mal, wenn man das Haupt oder wenn man zuckt oder die Augenbrauen hochbewegt, kommt oder zieht ein Schmerz durch den ganzen Leib. Und auch da hätte Jesus sagen können, Vater, erlöse mich. Aber er geht weiter. Und dann schließlich am Kreuz, man legt ihn hin, die Hände ausgebreitet und dann jagt man die Nägel durch die Hände. Und auch da bei jedem Hammerschlag hätte Jesus sagen können, erlöse mich. Aber er hat bis zum Tod durchgehalten. Und das ist diese zurückgehaltene Macht, die Jesus hier zeigt. Und das beweist, dass er aus Liebe sich den Menschen hingegeben hat. Jesus war Gott gehorsam und Gott hat es aus Liebe geschehen lassen und ihn zum Opferlamm gemacht. In Jesaja Kapitel 53, Vers 7 lesen wir, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Bedeutet, er hat willig gelitten, er wollte es, er wollte gehorsam sein und er tat es freiwillig für dich und für mich. Das war ein außergewöhnliches Ereignis, eine außergewöhnliche Eigenschaft, die hier bei Gott, bei Jesus zu sehen ist. Zweitens, Finsternis über das ganze Land ist das nächste außergewöhnliche Ereignis, das hier die Kreuzigungsgeschichte begleitet. In Matthäus Kapitel 27, Vers 45 lesen wir, und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Die Bibel stellt Licht und Finsternis gegenüber. Zuallererst in der Bibel wird das sehr deutlich, als das Volk Israel in Ägypten ist und die neunte Plage geschildert wird. Da heißt es, dass eine Finsternis das ganze Land bedeckte. Und die Finsternis, die war so dicht, die war so stark, dass die Ägypter nicht vom Ort, wo sie waren, weggehen konnten. Das heißt, sie muss so stark gewesen sein, dass es auch jede Fackel, jedes Feuer erdrückt hat. Also diese Finsternis kann man sich gar nicht vorstellen. Ausnahme war das Volk Israel. Da, wo das Volk Israel war, da war es Licht. Und hier stellt Gott das gegenüber, das Volk Gottes, das im Licht ist und die Ägypter, die im Götzendienst sind, wandeln im Licht. Der Herr Jesus sagt später, ich bin das Licht der Welt, in Johannes Kapitel 8, Vers 12. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Auch hier stellt der Herr Jesus das gegenüber, ich bin das Licht der Welt. Wenn ihr mir nachfolgt, dann seid ihr im Licht, wenn nicht, bleibt ihr in der Finsternis. Deshalb ist es umso bemerkenswerter, wieso hier eine Finsternis das ganze Land bedeckt, wo doch Jesus das Licht ist. Die Erklärung finden wir im Jesaja Kapitel 53, Vers 3 bis 5. Da heißt es, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten. Wenige Verse weiter heißt es noch deutlicher. Vers 12. Darum will ich ihm vielen zur Beute geben, das bedeutet, darum will ich dem Herrn Jesus, dem Messias, vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat. Es gab diesen Moment am Kreuz von Golgatha, wo die ganze Sünde der Welt auf Jesus geladen wurde. Und hier wird es in Jesaja Kapitel 53, Vers 12 erklärt, dass Jesus diese Sünden der Welt, der vielen, getragen hat. Und weil Jesus nicht mehr Licht war, sondern die Sünde der Welt auf ihn lag, war das ein Zeichen dafür, dass er jetzt für die Schuld der Welt bezahlt hat und Finsternis bedeckte das ganze Land. Um die neunte Stunde schrie Jesus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier wird deutlich, dass Gott sich von seinem Sohn entfernt hat. Und Gott musste sich von seinem geliebten Sohn trennen, weil die Sünde der Welt auf Jesus lag. Und als Zeichen wurde das ganze Land mit Finsternis bedeckt. Solltest du dich jemals fragen, heute oder auch in Zukunft, hat jemand für meine Schuld bezahlt? Wenn es heißt, Jesus hat für meine Schuld bezahlt und gelitten, reicht sein Tod? Ja, es reicht. Weil er alle Sünden bezahlt hat. Für alle Sünden. Alles, was du noch im Leben machen wirst, auch falsch machen wirst, alle Sünde, die in deinem Leben noch kommen wird und alles, was du bereits getan hast, dafür hat er Jesus bezahlt. Und dass die Finsternis das Land bedeckt hat, war das Zeichen dafür, die Sünde lag auf ihn. Auch die Sünde, die du getan hast und auch noch tun wirst. Und deshalb können wir umso sicherer sein, meine Sünde ist bezahlt, ist gesühnt. Drittens, was war noch außergewöhnlich an Jesu Tod und Auferstehung? Drittens, Jesu Tod selbst. In Lukas 23, Vers 46 lesen wir, und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, und als er das gesagt hatte, verschied er. Auch diese Szene ist sehr außergewöhnlich, weil hier deutlich wird, dass Jesus in dem Moment, wo er diesen Satz ausgerufen hat, heißt es, verschied er. Eine andere Stelle aus dem Johannesevangelium erklärt, Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 17 bis 18, da erklärt der Herr Jesus selbst, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse und dass ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, also niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Wenn ein Mensch stirbt, dann stirbt er passiv. Das bedeutet, der Tod ergreift einen Menschen. Du kannst nicht sagen, mein Herz soll jetzt aufhören zu schlagen und dann stirbst du. Selbst wenn du Selbstmord begehst oder wenn ein Mensch Selbstmord begeht, kann er nicht sagen, jetzt möchte ich noch 2 Sekunden länger oder 2 Sekunden weniger, sondern das Herz hört irgendwann auf zu schlagen und der Tod kehrt passiv ein. Jesus war der Einzige, der die Macht hatte über Tod und Leben und er sagte, jetzt lasse ich mein Leben und dann verschied er. Auch das ist für uns wichtig zu verstehen. Das bedeutet, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, nicht weil er dazu gezwungen wurde, sondern weil er gehorsam war bis zum Tod. Und versteht ihr, Geschwister, dass wir diese Bedeutung dessen, was Jesus für uns getan hat, das können wir in unserem Alltag immer vor Augen haben. Dass Jesus freiwillig für uns gestorben ist, das hat er für uns getan. Niemand hat ihn dazu gezwungen, sondern er wollte, dass wir gerettet werden. Und so wie der Herr Jesus sich selbst in die Hände der Soldaten ausgeliefert hat und es freiwillig tat, so hat er auch freiwillig sein Leben gegeben. Viertens, das nächste außergewöhnliche Ereignis ist, dass der Vorhang zerreißt. In Matthäus Kapitel 27, Vers 51 lesen wir. Ich lese von Vers 50. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, und zwar von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf. Der Vorhang im Tempel zerreißt in zwei Stücke, und zwar von oben an bis unten. Das musste deshalb erwähnt werden, dass klar wird, nicht ein Mensch hätte es von unten zerreißen können, sondern Gott hat ihn von oben an zerrissen. In 2. Mose Kapitel 26, Vers 33 wird uns erklärt, wozu dieser Vorhang eigentlich diente. Dieser Vorhang war eine Scheidewand zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Hinter diesem Vorhang durfte nur der hohe Priester an einem bestimmten Tag im Jahr, nämlich an Yom Kippur, treten und mit dem Blut von Tieren, von Böcken und Kälber besprengt, durfte er sich in diesem Raum nahen und Gott nahen. Und dadurch wurde dem Volk einmal im Jahr immer wieder vor Augen gehalten, zwischen euch und mir, zwischen den Menschen und mir als den lebendigen Gott besteht eine Scheidewand, besteht eine Trennung. Aber als der Vorhang nach Jesu Tod zerrissen wurde, war diese Trennung weg. Und das sollte aussagen, der Weg zu Gott ist wieder frei. Wir dürfen wieder zurückkehren in die Versöhnung mit Gott. Und das ist das größte Wunder der Weltgeschichte. Ich verstehe und ich bin auch so ein Mensch, dass wir sehr stark eingenommen sind von den Ereignissen, die uns jetzt gerade beschäftigen. Sei es die Kriege, sei es sonst irgendwelche Auseinandersetzungen oder interessanten Fälle, die gerade verhandelt werden. Und das nimmt uns ein. Und auch wenn wir in die Weltgeschichte zurückschauen, auf die Großen der Welt, was für Errungenschaften sie gemacht haben und so weiter, so müssen wir am Ende doch festhalten, das größte Wunder der Weltgeschichte, das größte Ereignis ist das Werk auf Golgatha, dass Jesus für uns gestorben ist. Und dass wir jetzt zurückkehren dürfen zum Vater und Versöhnung erleben. Dieses Vorrecht, was nur einem bestimmten Menschen aus einem bestimmten Volk, aus einem ganz bestimmten Stamm, einer ganz bestimmten Familie, an einem ganz bestimmten Tag, an einem ganz bestimmten Ort nur vorbehalten war, das ist heute für jedem Kind Gottes möglich. Ich hoffe, dass wir die Tiefe dessen begreifen. Verstehen wir, das Volk Israel musste jedes Jahr wieder daran erinnert werden, ich kann nicht hinter den Vorhang. Der hohe Priester darf nur da hinten hin. Und jetzt ist es zerrissen, der Vorhang ist zerrissen und durch Jesu Blut ist die Versöhnung möglich und wir dürfen hinter den Vorhang und jedes Kind Gottes, das sich als solches bezeichnet und an Jesus Christus glaubt, darf heute zu jeder Zeit und an jedem Ort zu Gott beten. Das ist das Wunder der Erlösung. Und ich möchte hier nochmal an die Predigt von Viktor erinnern. Am Freitag hat er diesen Text gehabt, diesen wunderbaren Text aus Jesaja Kapitel 52, die letzten Verse und die ersten beiden Verse aus dem 53. Kapitel. Da heißt es: Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Juden können dieses Wunder viel besser und tiefer begreifen, als wir es können. Verstehen wir, wenn über Jahrtausende der Geschichte eines Volkes das Volk immer wieder daran erinnert wird, nur der hohe Priester darf dahinter den Vorhang. Und mit einem Mal heißt es, der Vorhang ist zerrissen, sogar die Heiden dürfen dahin, die nicht zum Volk Gottes gehören, die nicht zum Volk Israel gehören, die dürfen durch Glauben sich Jesus Christus nahen. Und hier heißt es, im Jesaja-Evangelium wurde das schon vorausgesagt, genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen. Ich weiß nicht, ob wir noch erstaunt sind über das Heil, das wir persönlich erfahren haben. Aber das sollte uns erstaunen, dass wir die Möglichkeit haben, uns Gott nahen zu dürfen durch Jesus Christus. Und ich möchte auf das letzte außergewöhnliche Ereignis kommen, und zwar das Erdbeben, was wir jetzt auch schon eben aus dem Matthäus-Evangelium gelesen haben. Kapitel 27, ich lese nochmal ab Vers 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Einige Verse weiter, in Kapitel 28, Vers 2 heißt es, Das ist der Morgen der Auferstehung, nach 3 Tagen, als Jesus auferstanden ist. Da heißt es, und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Gott bezeugt sein Handeln einige Male in der Bibel mit einem Erdbeben. Ich habe mir die Frage gestellt, wieso tut das denn Not? Wäre es nicht schöner gewesen, wenn er einen genialen Chor und einen wunderschönen Orchester bestellt hätte und sie ihn musikalisch begleitet hätten bei dieser Auferstehung? Gott löst sich hier in diesem Fall von Menschen und von Geschöpfen und bedient sich der mächtigsten Gewalt, nämlich der Natur, wo einem Menschen klar wird, hier bin auch ich ohnmächtig. Und das Erdbeben ist ein Zeugnis für ihn, ein Zeuge für ihn. Und wenn wir das erste Erdbeben in der Bibel beobachten, nämlich das, was ich auch Donnerstag erklärt habe, da wo Gott sich dem Volk Israel offenbart und mit dem Volk Israel einen Bund schließen wollte, da hat sich Gott in einem Erdbeben offenbart. Nicht nur, sondern es heißt da in der Bibel, dass er herabgekommen ist wie in einem Feuer. Und der ganze Berg Sinai, der fing an zu qualmen, ein heftiger Rauch stieg empor, es heißt, und wird verglichen mit einem gewaltigen Schmelzofen. Dieses Bild kann man sich gar nicht vorstellen, wie gewaltig das gewesen ist. Und das heißt da, dass der ganze Berg heftig anfing zu beben. Und das Volk, das war dermaßen eingeschüchtert, dass sie vor Gott flohen. Und sie haben zu Mose geschrien, rede du mit Gott, denn wir werden das nicht überleben. Daraufhin sagt Mose, nein, es ist von Gott so gewollt. Er wollte sich euch offenbaren, damit es euch vor Augen ist und ihr ihn fürchtet, zu sündigen. Und das zeigt, dass Gott sich im Erdbeben offenbart zum Zeugnis für ihn selbst, für seine Allmacht. Wenn wir das zweite Erdbeben beobachten, nämlich hier an dieser Stelle, als Jesus am Kreuz hing und er rief und er verschied mit einem lauten Schrei, ist er dann dahin gegangen und hat sein Leben gegeben. Und danach ist die Erde erbebt. Das war bei Jesu Kreuzigung. Interessant ist hier dieser Zusatz, der nur im Matthäus-Evangelium steht, nämlich, dass auch die Gräber sich nach diesem Erdbeben aufgetan haben und dass viele der Heiligen, wohlbemerkt, der Heiligen, die zu Gott gehörten, der Entschlafenen, dass sie aufgestanden sind. Aber nicht direkt bei Jesu Tod, sondern als Jesus auferstanden ist. Denn so heißt es hier in Matthäus 27, und sie gingen aus den Gräbern nach Jesu Auferstehung. Wieso? Weil Jesus der Erste von den Auferstandenen sein sollte. Er sollte der Erste sein, der aus dem Tod zum Leben aufersteht. So erklärt es uns Paulus in seinen Briefen. Und danach sind auch die heiligen Entschlafenen aufgestanden, zum Zeugnis dafür, dass der Tod keine Macht mehr hat. Das dritte Erdbeben, das war hier bei Jesu Auferstehung. Wir haben es vorher gehört in der Einleitungsbotschaft, es ging da um diesen Stein, der weggewälzt wurde. Und alles das ist ein Symbol dessen und ein Zeugnis dafür, dass der Tod Jesus nicht festhalten konnte. Die Erde erbebte und Gott bestätigt dieses Handeln, dieses Geschehen, dass er sich dazu bekennt. Der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Warum? Weil es ein Gesetz gibt. Es gibt das Gesetz, das erklärt Paulus uns im Römerbrief, dass der Tod der Sünde Sold ist. Jeder sündige Mensch hat den Tod verdient. Das ist die Belohnung der Sünde. Deswegen müssen wir alle sterben. Der eine, der nicht gesündigt hat, sondern freiwillig die Sünden auf sich genommen hat, den konnte der Tod nicht festhalten. Warum? Weil er keine Sünde hatte. Man konnte ihm keine Sünde vorweisen. Auch der Teufel konnte ihn nicht anklagen. Und deswegen konnte ihn der Tod nicht festhalten, sondern er musste zum Leben auferstehen. Und die Auferstehung ist deshalb wichtig, dass wir bezeugt bekommen, dass ist wirklich, also Jesu ist rein gewesen, er ist sündlos gewesen. Er hat für uns bezahlt und den Tod besiegt. Wenn wir im Neuen Testament weitergehen und die nächsten 2 Erdbeben beobachten, es ist interessant, an welchen Stellen die vorkommen, nämlich zur Zeit der Gemeinde. Das vierte Erdbeben findet dann statt, als die Gemeinde zum Gebet zusammenkommt und das heißt, sie beteten einmütig zu Gott. Worum haben sie gebeten? Sie haben ihre Situation Gott geschildert und gesagt, Gott, du siehst, wie wir von den Mächtigen bedroht werden, dass uns verboten wird, von dir zu erzählen. Und sie haben darum gebeten, gib uns Freimut, von deinem Namen weiterzuerzählen. Und Gott hat sich zu diesem Gebet bekannt und hat es mit einem Erdbeben beantwortet. Und dann gleich im nächsten Vers heißt es, und die Gemeinde und die Jünger, die Aposteln, erzählten freimütig das Wort. Und das letzte Erdbeben findet dann statt, zumindest das, worauf ich eingehen möchte, als Paulus und Silas im Gefängnis sind. Sie werden gefangen genommen und irgendwann um Mitternacht loben sie Gott. Und Gott bekennt sich zu diesen beiden und befreit sie durch ein Erdbeben. Nicht nur sie, sondern alle Gefangenen. Vielleicht stellt sich jemand die Frage, was hat das jetzt mit der Auferstehung und mit uns zu tun? So wie Gott sich zum Werk von Golgatha, zu diesem Erlösungswerk bekannt hat, durch Erdbeben, sowohl bei der Kreuzigung, bei dem Tod Jesu, als auch bei der Auferstehung, so hat er sich auch zur Gemeinde bekannt. Und zwar, als sie das Evangelium weitergegeben haben und er hat ihnen gesagt, durch ein Erdbeben bestätigt, ihr könnt das Wort freimütig weitergeben, nichts wird euch aufhalten. Sogar als die Apostel festgenommen wurden und im Gefängnis saßen, hat Gott ein Erdbeben geschickt und hat ihnen klargemacht, auch das Gefängnis wird euch nicht aufhalten. Und so sollte den Jüngern klar werden, wir sind dafür da, dass das Wort weitergegeben wird. Ich möchte kurz zusammenfassen. Erstens, Jesus hielt seine Macht zurück und hat sich selbst ausgeliefert. Er ging diesen Weg freiwillig, weil er uns retten wollte. Er wollte den Kelch trinken, den ihm sein Vater gegeben hat, und das tat er freiwillig. Zweitens, die Finsternis kam über das ganze Land als Zeichen dafür, dass alle Sünde auf Jesus Christus lag und auch deine Sünde. Drittens, Jesus gab sein Leben von sich aus, nicht weil er dazu gezwungen wurde, sondern er tat es freiwillig. Viertens, der Vorhang ist zerrissen, die Trennung zwischen Gott und Menschen ist durch Christus weggetan. Und fünftens, das Erdbeben geschah zum Zeugnis für den Tod und die Auferstehung Jesu. Je nachdem, wo du heute stehst, geht dich diese Botschaft unterschiedlich was an. Ich möchte es an die Menschen richten, die nicht gläubig sind und keine Beziehung zu dem Vater haben, die dieses Versöhnungsangebot noch nicht angenommen haben. Jesus hält seine Macht immer noch zurück und gibt dir die Gnade, dass du zu ihm kommen kannst. Du darfst darüber dir im Klaren sein, dass das Finsternis, so wie es damals das ganze Land bedeckt hat, so hat Jesus für deine Schuld bezahlt. Jede Schuld ist bezahlt. Und so wie er sich auch hingegeben hat und von sich aus das Leben gegeben hat, ist er für dich gestorben, für deine Schuld. Der Vorhang ist zerrissen und du darfst gewiss sein, der Weg zu Gott, der ist frei. Und Jesu Blut, das reicht völlig, damit du Erlösung erfährst. Und fünftens, wenn es um das Erdbeben geht, darfst du wissen, wenn ich jetzt mit Jesus lebe, dann wird nichts mich aufhalten. Ich darf weiter und weiter gehen, egal was kommt, aber ich bin ein Zeuge Jesu. Und ich wünsche dir Gottes Segen im Nachdenken und so wie wir es zu Beginn gelesen haben, dass wir darüber in Staunen versetzt werden, dass wir einfach begreifen, wie großartig das Erlösungswerk Gottes ist, das er in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat. Amen. Ich möchte gerne mit einem Gebet abschließen. Lass uns bitte aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir sind dir dankbar, dass du deinen Sohn auf die Erde gesandt hast, damit er sein Leben lässt für die Menschen. Und wir danken dir für dieses gewaltige Erlösungswerk, das heute genauso gültig ist wie damals auch. Wir danken dir, dass wir diese frohe Botschaft jedem Menschen weitergeben können. Wir danken dir, dass wir daran glauben dürfen und dass du dich uns in deinem Sohn offenbart hast, sodass wir das für uns in Anspruch nehmen dürfen. Und wir möchten dich bitten für die Menschen, die heute hier sind und dies alles gehört haben, dass sie es verstehen, dass sie das Evangelium verstehen. Ich möchte dich bitten, dass du dich ihnen offenbarst und dass sie sich retten lassen und dass du ihnen den Glauben schenkst, sodass sie gerettet werden. Amen. Wir nehmen Platz.